Afrika-Radio.
Die Ursachen sind sehr unterschiedlich. Natürlich spielt die generelle Prekarisierungstendenz auch eine Rolle.
Die meisten Alleinerziehenden sind sowieso prekär.
Im 14-tägigen Rhythmus beschäftigen wir uns intensiv mit der prekären Arbeitswelt.
Eigentlich heißt prekär ja, man hat einfach zu wenig Geld.
Leute, die in solchen prekären Beschäftigungsverhältnissen sind, sind auch äußerst schwer organisierbar.
Was bedeutet prekär?
Ein ambitionierter Doktortitel, der ist manchmal eine bessere Garantie, im Jobcenter zu landen, als eine ordentliche Schweißerausbildung.
Wir beleuchten schichtübergreifend die prekären Arbeits- und Lebensverhältnisse in Deutschland und Europa.
Also Sie haben nicht das Gefühl, wirklich dazu zu gehören.
Prekaradio wird von der Hans-Böckler-Stiftung unterstützt.
Niemand ist ja wirklich vor Hartz IV gefeit.
Prekaradio. Alle zwei Wochen ab 17 Uhr mittwochs im Stoffwechsel.
Prekaradio. Wenn man CETA und TTIP hört, denken viele an Chlorhähnchen und genmanipulierte Waren. Dass diese beiden Freihandelsabkommen aber auch arbeitsrechtliche Konsequenzen haben werden, das befürchtet Elmar Wiegand. Er ist Initiator von arbeitsunrecht.de. Wir haben ihn gefragt, wie er die beiden Freihandelsabkommen für den deutschen Arbeitsmarkt bewerten würde.
Sie sind ja der Initiator des Blogs Arbeitsunrecht, haben ein Buch zu Union Busting, was übersetzt Gewerkschaften verhindern bedeutet, geschrieben und haben sich auch letztes Wochenende an der großen Demonstration gegen CETA und TTIP beteiligt. Was spricht denn für Sie als Arbeitsrechtler so alles gegen dieses Handelsabkommen?
Uns ist aufgefallen, dass sich in den letzten Jahren, also genauer gesagt seit den 90er Jahren, deutsche Unternehmen bevorzugt in den Südstaaten der USA ansiedeln. Darauf gestoßen sind wir durch Forschungen zu unserem Thema Union Busting, also die gezielte Zerschlagung von Betriebsräten und Gewerkschaften in Deutschland. Und da sind wir der Hypothese gefolgt, dass also die Methoden und auch der ideologische Rahmen aus den USA übertragen wurden. Wenn man sich also die deutschen Firmen in den USA anguckt, sind sie alle in den Südstaaten angesiedelt. Die Südstaaten sind traditionell gewerkschaftsfreie bis gewerkschaftsfeindliche Regionen, wo es die Gewerkschaften immer schwer hatten, einen Fuß auf die Erde zu kriegen und wo seit den 80er Jahren, beginnend unter Jack Welch, General Electric, die US-Firmen also ihre Produktion hinverlagern. Und das ist auch der Ort, wo die deutschen Firmen ihre Standorte aufbauen. Vorreiter war da BMW in Spartanburg. Das sind meines Erachtens oder unseres Erachtens die treibenden Kräfte auch hinter diesem transatlantischen Freihandels- und Investitionsschutzabkommen. Und es geht im Wesentlichen nach unserer Einschätzung darum, eine neue Runde in Fusionen und Aufkäufen globalen Ausmaßes zu eröffnen. Es wird immer als Investition bezeichnet, aber in Wirklichkeit geht es um die Vernichtung von Arbeitsplätzen, von also regulierten Arbeitsverhältnissen, wie wir sie früher kannten, und die Ausweitung von schlecht bezahlten, beschissenen Jobs. Das geschieht also durch Unternehmensaufspaltungen. Das ist immer dasselbe Standardrezept nach so einer Fusion. Da werden also Unternehmen zerschlagen und dann in so ein Heer aus eine kleine Holding, die dann scheinselbstständige Firmen unter sich hat, nach dem Vorbild, wie die Deutsche Bahn beispielsweise umstrukturiert wurde, und die dann wiederum ein Rattenrennen um niedrigste Standards eröffnen durch Subunternehmer, Werkvertragler, Leiharbeiter, die also in jährlichen Ausschreibungen nach so einer Best-Price-Policy dazu getrieben werden, den Preis immer weiter nach unten zu drücken, sich gegenseitig zu unterbieten. Und dieser Druck wird auf dem einzelnen Arbeiter und der Arbeiterin am Ende abgeladen, die dann aufstocken muss mit Hartz IV oder andere Mittel und Wege finden muss, um überhaupt noch über die Runden zu kommen.
Und das auch häufig eine Rechnung ist, die dann so Firmen eben in die Insolvenz treibt, weil sie oftmals solche niedrigen Angebote einfach nicht halten können. Also es ist ja zum Teil schier unmöglich dann sich. Man hat dann zwar den Auftrag, aber eigentlich kann man es sich ja gar nicht leisten, ihn zu abzuwickeln. Ne?
Entweder in die Insolvenz oder halt gezielt in die Kriminalität. Also das ist auch ein Trend, der zu beobachten ist, dass je weiter man runterkommt in dieser Fresskette im Subunternehmersystem, dort immer häufiger und öfter zu kriminellen Methoden, also wie Lohnraub, gegriffen wird. Und natürlich auch Steuervermeidung, Flucht in Steueroasen und solche Tricksereien, die teilweise legal sind, teilweise illegal und oftmals halt auch nicht kontrolliert werden von Staatsanwaltschaften und anderen Behörden, Steuerfahndung, Gewerbeaufsichtsamt und so weiter. Das ist also ein ganz komplexes System, was ja unmoralisch ist, was also das Gemeinwesen schädigt, die Rentenkassen, Sozialversicherungen, was den einzelnen Arbeiter schädigt und was auch mit so einer legal-illegal-scheißegal-Mentalität eigentlich vorgeht.
Jetzt gerade in Amerika ist es ja mit den Arbeitsrechten, wie Sie gerade schon auch erwähnt haben, nicht so weit her. Also Gewerkschaften, vor allem in den Südstaaten, nicht sehr gern gesehen, aber auch generell viel häufiger eine prekäre Arbeitswelt, also noch eher als wie hier vielleicht noch in Deutschland gerade zugegen ist. Aber inwieweit könnte sich denn so etwas dann auf Deutschland übertragen lassen? Oder besteht denn dann die Gefahr, dass eben auch gerade solche Arbeitsrechte mit diesem Freihandelsabkommen zu uns rüberschwappen? Oder geht es Ihnen um die Befürchtung, dass eben diese Standards in Amerika bleiben so? Die deutschen Firmen wandern ab und profitieren im Endeffekt dann davon, dass sie eben zu miesen Bedingungen und schlechten Verhältnissen für die Arbeitnehmer dort in Amerika billig produzieren können?
Nee, es geht, glaube ich, jetzt nicht um reine Produktionsverlagerungen in die Südstaaten der USA, sondern hier sind also Global Player am Werk, die den gesamten transatlantischen Raum jetzt unter sich aufteilen wollen. Man denke an die Fusion von Bayer und Monsanto oder BMW ist jetzt mittlerweile zum größten Automobilexporteur der USA geworden, ausgehend von diesem Werk in Spartanburg, was 1992 als kleines Werk aufgebaut wurde und jetzt immer weiter ausgebaut wurde. Aber die agieren halt auf beiden Seiten des Atlantik und auch an den Ufern des Pazifik natürlich. Und es geht darum, also mit den Verhältnissen zu spielen und immer die günstigsten Bedingungen zu suchen. Und die Südstaaten der Bundesrepublik waren jetzt also die neuen Bundesländer lange Zeit oder haben jetzt, sagen wir mal, seit Mitte der 90er diesen Status. Zunächst wurde da ja alles platt gemacht und jetzt so ab Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, auch übrigens durch BMW mit vorangetrieben, ein Werk in Leipzig, beginnt jetzt also so eine Art Rekolonialisierung und verlagert man also bevorzugt Fabriken in den Osten. Aber natürlich Griechenland und Spanien und so weiter tun sich auf, also wo die Jugend halt ausgehungert ist. Solche Länder werden dann bevorzugt genommen. Also es geht jetzt nicht darum, dass jetzt die alle in die USA wandern werden, sondern die erobern sich im Grunde diesen transatlantischen Raum. Also diese Arbeitsverhältnisse sind natürlich längst da. Das hat man vielleicht in Deutschland noch nicht so richtig begriffen. Also die Herrschaft funktioniert in Deutschland auch ganz anders als in den USA. Das ist im Grunde sind das zwei sehr unterschiedliche Herrschaftssysteme, während in den USA das also seit den Tagen von Ronald Reagan ganz offen betrieben wird, also die Abneigung gegenüber Gewerkschaften und allem, was kollektive Formen hat, wird da ganz offen propagiert, auch durch aggressive Thinktanks und rechtsradikale Politiker. Und in Deutschland ist ja die Einlullmaschine meines Erachtens das Hauptstrukturmerkmal der Herrschaft, also Angela Merkel und ihre Raute. Dazu gehört auch zum Teil also die standardmäßige DGB-Gewerkschaftsdiktion, also wonach wir hier in einem vorbildlichen Land leben, dass hier alles ganz prima ist. Und in den USA ist es alles ganz schlimm und Deutschland ist ja so vorbildlich sozialpartnerschaftlich reguliert. Das stimmt aber gar nicht. Ja? Also die Wirklichkeit sieht ja vollkommen anders aus. Es sind ja weit weniger als 40% aller Beschäftigten heutzutage überhaupt noch von einem Betriebsrat vertreten. Also in 60% der Arbeitsbedingungen, die die Leute vorfinden, gibt es überhaupt gar keinen Betriebsrat. Wenn man davon jetzt auch noch diese ganzen gelben Betriebsräte abzieht, diese untätigen Leute, die also eingewickelt wurden von der Geschäftsleitung oder sich gar nicht trauen, was durchzusetzen, weil sie sonst immer direkt einen auf die Rübe kriegen, dann kommt man auf einen sehr geringen Status quo. Auch das, was die Gewerkschaften, also analog dazu, kann man auch von der Tariflandschaft reden, die sieht ungefähr ähnlich aus. Also Gewerkschaften haben noch Tarifverträge, aber auch in einer schwindenden Zahl von Bastionen. Und diese Bastionen werden auch in den großen Industriebetrieben ständig abgeschmolzen, eben durch Auslagerungen, Werkverträge, Leiharbeit, Subunternehmer, dieses ganze System, was ich gerade beschrieben habe, sodass wir im Grunde, wenn wir hier das Loblied auf die tolle deutsche Arbeitswelt singen, immer nur noch von so einer beleuchteten Seite des Mondes reden. Die andere Seite wird komplett ausgeblendet und dieser Mond ist auch noch einnehmender. Ja, das ist jetzt kein Halbmond mehr, sondern ja, der wird dann so langsam sichelförmig. Also da ist ein großer Wahrnehmungsunterschied oder ein großer propagandistischer Unterschied zu den USA feststellbar.
Im zweiten Teil unseres Interviews mit Elmar Wiegand von der Initiative Arbeitsunrecht beleuchten wir noch weiter den Unterschied zwischen den USA und dem deutschen Arbeitsmarkt und wie CETA und TTIP diese verändern könnten. Der amerikanische Arbeitsmarkt ist berüchtigt dafür, dass er nicht gerade arbeitnehmerfreundlich agiert. Das bestätigt auch Elmar Wiegand von der Initiative arbeitsunrecht.de. Aber dennoch haben die großen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit vielen verschiedenen Arbeitsstandorten in Deutschland leichtes Spiel, da, wenn es zu Arbeitsverstößen kommt, die einzelnen Fälle immer nur am jeweiligen Landesgericht verhandelt werden. Genau das erläutert er in dem aktuellen Fall gegen die Firma Zingsheim, die jahrelang systematisch Reinigungskräfte um ihren Lohn gebracht hat.
Und zum Zweiten ist es in den USA so, dass die Leute dort ja eben weniger Arbeitsrechte haben. Also da herrscht Hire and Fire vor. Deshalb sind so manche Sachen, die wir hier kennen, wie zum Beispiel Mobbing in den USA mehr oder weniger unbekannt. Also Mobbing ist ja ein Wort, was nur im Deutschen existiert. Das kennen die in den USA gar nicht. Ist auch ein Begriff, den ich eigentlich ablehne, um die Verhältnisse zu beschreiben in deutschen Betrieben. Dort wird man halt irgendwann gefeuert und dann kann man vielleicht dagegen klagen und dann kriegt man vielleicht noch eine Abfindung. Aber dieser Sachverhalt, dass Leute im Betrieb jeden Tag meinetwegen über Monate hinquälen und da dann fertig gemacht werden, damit sie dann endlich selber kündigen oder gekündigt werden können, der entsteht also durch das besondere deutsche Kündigungsschutzrecht. Und sowas gibt es in den USA nicht. Dafür ist aber feststellbar, dass die Leute dort, wenn dann mal der Deckel vom Kessel fliegt, durchaus sehr energisch und auch militant in der Lage sind zu kämpfen. Also was Streiks angeht, aber auch andere Formen, den Arbeitgeber unter Druck zu setzen, sagen wir mal über öffentliche Aktionen, Picketlines und Kampagnen und so weiter. Also da tut sich sehr viel und da kann man im Grunde auch für die deutschen Verhältnisse sehr viel von lernen. Beispielsweise Kampagnen für einen Mindestlohn im Fastfood-Sektor oder auch in bestimmten Städten, also einen Lohn, der zum Leben reicht, gerade in Städten, die besonders hohe Mieten haben, wie Seattle oder Chicago. Da ist also sehr viel vorangekommen, von dem man in Deutschland lernen sollte.
Also nicht nur Negativbeispiele, gibt es auch Positivbeispiele, was zum Beispiel eben den Arbeitskampf da angeht. Wenn wir jetzt aber nochmal eben uns Deutschland anschauen und wir haben ja den Mindestlohn eigentlich, aber der wird häufig ja auch untergraben. Wie funktionieren solche Strategien immer? Eben, dass man Menschen von eben Subunternehmer engagiert und quasi den Lohn abgibt, also ich als Firma gar nicht mehr damit beschäftigt bin, jemanden zu bezahlen, sondern das quasi auch mit verlagere oder was gibt's noch für Systeme, dieses Lohndumping zu betreiben?
Ja, wir erforschen das im Moment am Beispiel von Hotels. Und zwar deshalb, weil wir über einen Fall mal berichtet hatten, 2012 in Reutlingen, wo halt eine afrikanische Putzfrau gegen systematischen Lohnraub durch eine Firma sich gewehrt hat und dann rausgemobbt wurde aus der Firma. Und dann mit kleiner Abfindung beim Arbeitsgericht wurde der Konflikt beigelegt. Es meldeten sich aber immer mehr Leute bei uns in unserem Kölner Büro aufgrund dieses Berichts, den wir da online gestellt hatten. Bis jetzt eine Frau, Silemone, brasilianische Putzfrau aus Düsseldorf, jetzt vor Gericht zog und den Fall auch öffentlich gemacht hat. Und es stellte sich also raus, dass diese Putzfirma, Zingsheim heißt die, im Grunde das immer dasselbe Modell betreibt. Also die geben den Putzfrauen Akkordvorgaben. Man muss also einen bestimmten Flur oder eine bestimmte Anzahl an Zimmern schaffen Und wenn man das in der vorgegebenen Zeit nicht schafft, die immer viel zu knapp bemessen ist, dann muss man halt nacharbeiten. Das ist quasi die eigene Schuld. Man ist irgendwie faul oder untätig oder unfähig. Irgendwie sowas wird da suggeriert. Man muss nacharbeiten, bis das die Arbeit fertig ist. Und diese Überstunden werden dann nicht erfasst und auch nicht bezahlt. Sodass zum Beispiel unsere Kollegin Silermone 4 Stunden bezahlt bekam, aber regelmäßig 8 Stunden, manchmal sogar 10 Stunden gearbeitet hat. Ja, und das in einem Bereich, wo viele Einwanderer tätig sind. Also gerade der Putzsektor ist so eine Art Durchlauferhitzer für neu ankommende Einwanderergruppen. Früher traditionell türkische Frauen, jetzt halt rumänische. Also je nachdem, in welchem Ort man sich befindet, unterschiedlich. Aber in Düsseldorf sind es viele rumänische, bulgarische Leute. Und ansonsten aus aller Herren Länder werden da Leute rekrutiert. Die kennen dann ihre Rechte nicht, haben nicht so viel Vergleichsmöglichkeiten oder auch Alternativen und vielleicht sogar Angst vor den Behörden, weil sie aus Ländern kommen, wo man sich besser nicht mit Behörden anlegt. Vielleicht auch Angst vor ihren Vorarbeitern, die oft selber aus derselben Ethnie kommen und da ihre Leute rekrutieren. Also so Mafia-Strukturen gibt es da auch. Naja, und das führt dazu, dass Leute dann halt über Monate oder gar Jahre weniger, mitunter die Hälfte des Mindestlohns verdienen und da irgendwie nicht rauskommen. Zu diesem System gehört auch, dass es in Deutschland keine Sammelklage gibt, wie zum Beispiel in den USA. Das ist auch interessant. Also dieser Unternehmer Zingsheim, der hätte in den USA wahrscheinlich schon längst eine Millionenklage am Hals, weil er immer dasselbe System mit Dutzenden bis zu Hunderten von Leuten betreibt, flächendeckend. Also er hat so 30 Hotels in Deutschland, für die er reinigt. Aber das wird in Deutschland nur klein-klein an jedem Arbeitsgericht einzeln als Einzelfall abgehandelt. Also in Trier, in Frankfurt, in Dresden und so weiter, in Düsseldorf, in Köln und immer wieder nach demselben Muster. Da gäbe es in den USA schon längst eine Sammelklage und wahrscheinlich wäre dieser Mann längst bankrott. Und also das gehört auch zu diesem Herrschaftssystem dazu, auch zu dieser Einlullmaschine, dass es dann so auf lokaler Ebene, auf den Arbeitsgerichten versickert, mit Abfindung beigelegt wird und im Grunde als Kavaliersdelikt behandelt wird. Im Grunde fragt man sich auch, warum die Staatsanwaltschaft da nicht eingreift oder die Steuerfahndung oder die Zollfahndung. Es geht ja auch um Hinterziehung von Rentenbeiträgen und Sozialversicherungsabgaben. Ja, aber das ist auch typisch Deutschland. Ja, das wird dann also, es versickert dann irgendwo und erreicht auch gar nicht die öffentliche Aufmerksamkeit.
Im Reinigungssektor überhaupt, wie können sich die Menschen da überhaupt solidarisieren oder so? Wie sind die gewerkschaftlich vertreten? Über die ganz Großen ausschließlich oder überhaupt nicht?
Ja, die zuständige Gewerkschaft ist im Reinigungsgewerbe die IG Bau, die in den Hotels jetzt keinen besonderen Schwerpunkt haben im Moment. Die sind eher auf Industriereinigung oder öffentlichen Dienst, also Reinigung im öffentlichen Dienst, Schulen, Ministerien und so fokussiert. Aber ja, die versuchen da ihr Möglichstes, aber es sind halt mit den klassisch gewerkschaftlichen Methoden erstmal schwer zu erschließende Felder. Das ist überhaupt der Grund für dieses ganze Auslagerungs- und Subunternehmertheater, nämlich, dass diese Bereiche eben schwer zu organisieren sind. Also die Organisierbarkeit soll erschwert werden. Ansonsten sind das ja eigentlich volkswirtschaftlich unsinnige Konstruktionen, wenn jetzt so ein Generalunternehmer wie so ein Hotel beispielsweise dann so ein ganzes Heer von verschiedensten Firmen engagiert. Also zum Beispiel das Interconti Hotel in Deutschland oder Dorint Maritim, die haben dann auch nicht einen General-Subunternehmer, der dann für sie in allen Hotels putzt, sondern besorgen sich auch noch vor Ort aus so einem Wildwuchs an Firmen dann immer das günstigste Angebot. Aber es führt ja dazu, dass die Buchhaltungskosten und auch die Kontrollen, die sie dann durchführen müssen, um Arbeit sicherzustellen, aber auch Abrechnungen und so weiter, dass sich das enorm aufbläht dadurch. Es ist eigentlich ein ineffizientes System, betriebswirtschaftlich gedacht, aber es wird dadurch effizient, dass man also den Lohn nach unten immer weiter drücken kann.
Das ist im Moment eben Ihre aktuelle Kampagne, die ist jetzt im Moment auf der auf dem Titel beim Blog eben gerade auch da nochmal nachzulesen. Auch im Moment, der Prozess läuft jetzt eben schon von dieser Einzelperson, die Sie gerade genannt haben, was könnte dabei rauskommen? Also für die Frau eventuell Entschädigung, aber Sie sagen selber, der Firma selber, die das Zingsheim, passiert eventuell nichts weiter Schlimmes.
Ja, also das wird jetzt doch langsam eng für Kali Zingsheim, würde ich sagen, weil jetzt immer mehr Leute bei uns anrufen, die auch was machen wollen. Und das wird ihnen auf Dauer auch Kunden kosten. Und möglicherweise, es ist ja nur eine GmbH, so funktioniert das Spiel dann auch. GmbH kann man schnell gründen, wenn man 50.000 Euro parat hat, glaube ich, oder sogar weniger. Bin mir über die Zahl jetzt gerade nicht sicher. Möglicherweise muss er dann auch umfirmieren und den Namen wechseln oder so. Im Moment steht die Firma jetzt ziemlich schwach da. So ein weiterer Punkt, an dem man dieses Subunternehmersystem gut angreifen kann. Also das Hotel will seine Hände in Unschuld waschen, nach dem Vorbild von Pontius Pilatus, und hängt dann den Subunternehmer dran und tauscht den halt kurzerhand aus. Womit jetzt erstmal in dem Hotel nicht viel gewonnen ist, aber man kann also einen einzelnen Subunternehmer dadurch oder in diesem System durchaus in eine existenzbedrohende Krise treiben oder gar in die Pleite. So, das wäre die Perspektive, und meine Strategie wäre dabei, also einen Einzelnen jetzt hart anzugehen, um dann den Rest der Branche das Fürchten zu lehren. Mal gucken, wie weit wir damit kommen, aber im Moment scheint das ganz gut zu funktionieren, auch weil eben viel Resonanz kommt aus der gesamten Branche, aus von Leuten mit unterschiedlichsten Sprachen. Die freuen sich dann auch, wenn da mal was auf Rumänisch erscheint oder auf Türkisch, für die bulgarischen Leute zum Beispiel. Gibt es ja so eine große türkische Minderheit unter den Bulgaren, die hier viel nach Deutschland kommen, um in solchen Bereichen zu arbeiten. Ja, da tut sich also eine ganze Menge, und das ist recht erfrischend, muss ich sagen.
Das war Elmar Wiegand von der Initiative Arbeitsunrecht. Unterstützen kann man die Initiative unter www.arbeitsunrecht.de. Arbeitsunrecht zusammengeschrieben.de. Und ich